Wir sprechen gerade über das biblische Konzept des Bundes. Ich habe euch darauf hingewiesen, dass dies für unseren Glauben als Christen von außerordentlicher und grundlegender Bedeutung ist, da die ganze Bibel aus zwei Bünden besteht. Es liegt auf der Hand, dass wir einen Großteil der biblischen Botschaft nicht werden erfassen können, wenn wir den Bund und seine Anwendung nicht verstehen. Im Wesentlichen habe ich euch bisher erläutert, dass ein Bund der Zugang zu einer verbindlichen Beziehung zwischen zwei oder mehreren Personen ist, und nach dem biblischen Standard muss ein Bund auf einem Opfer beruhen. Die Menschen, die miteinander diesen Bund schließen, gehen durch das Opfer hindurch in eine neue Beziehung ein. Es gibt keinen anderen Weg in diese Beziehung als durch das Opfer. Das Opfer steht für die Hingabe des eigenen Lebens. Wir wandten dies in unserer vorhergehenden Lehreinheit auf den neuen Bund im Blut Jesu an. Und ich sagte, dass wir als dem Herrn hingegebene Christen durch das Kreuz hindurch, durch den Tod Jesu, der unser letztes großes Opfer war, durch seinen Tod hindurch in eine neue Beziehung mit Gott eingehen, wie auch mit allen anderen, die selbst in diese Beziehung mit Gott eingetreten sind. Die eigentliche praktische Manifestation dieses neuen Bundes ist das Abendmahl. Wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern und aus demselben Kelch trinken, bekräftigen wir damit unsere Bündnisverpflichtung gegenüber Gott. Wir bekräftigen damit auch seine Bündnisverpflichtung uns gegenüber, wie auch unsere Bündnisverpflichtung gegenüber unseren Glaubensgeschwistern. Das bedeutet auch, dass wir viel vorsichtiger sein müssen, als es die meisten von uns sind, wenn es darum geht, wie und mit wem wir das Abendmahl feiern. Ich glaube nicht, dass das Abendmahl eine geschlossene Veranstaltung sein sollte. Ich glaube, es ist der Tisch des Herrn, und jeder engagierte Christ, jedes Kind Gottes, hat ein Recht, an diesen Tisch zu kommen. Ich glaube aber auch, dass wir darauf achten müssen, nicht zu unserer eigenen Verdammnis das Abendmahl einzunehmen, so wie es der Apostel Paulus in 1. Korinther 11 sagt, denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Dies lässt sich meines Erachtens auf zweierlei Weise anwenden. Es heißt als erstes, dass wir das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat, nicht richtig beurteilen, aber es bedeutet auch, dass wir die anderen Glieder des Leibes Christi nicht richtig beurteilen. Wenn wir essen und trinken, wenn wir falsche Haltungen und falsche Beziehungen haben, essen und trinken wir uns selbst zum Gericht und nicht zum Segen. Paulus geht sogar so weit, zur Gemeinde in Korinth zu sagen, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind vorzeitig entschlafen. Das ist eine sehr ernste Situation. Im Heilungsdienst habe ich die Beobachtung gemacht, dass zahlreiche Krankheiten und damit verwandte Probleme auf falsche Beziehungen zurückgehen und ganz besonders auf einen Missbrauch des Bundes. In unserer heutigen Lehreinheit möchte ich diese Thematik auf eine ganz spezielle und eng umgrenzte Art der Beziehung anwenden, nämlich auf den Ehebund. Was das Thema Ehe betrifft, spreche ich nicht nur aus bloßer Theorie. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet, meine erste Frau ist beim Herrn, und Ruth und ich sind nun etwa 8 Jahre verheiratet. Und ich kann sagen, ohne mich zu rühmen, dass beide meiner Ehen erfolgreich waren bzw. sind. Ich hatte eine wunderbare Beziehung mit meiner ersten Frau und genauso auch jetzt mit meiner zweiten. Gott hat jede meiner Ehen gesegnet und wir konnten gemeinsam buchstäblich Tausenden von Menschen dienen. Ich denke, das ist wichtig, denn ich möchte mich damit empfehlen. Ich habe genug davon, Bücher von Eheexperten zu lesen, deren eigene Ehe in die Brüche gegangen ist. Weißt du, wenn du ein Experte bist, dann setz es auch in die Praxis um. Wenn es zu Hause nicht funktioniert, dann gib es auch nicht anderen Leuten weiter. Wir haben selbst genügend Probleme und brauchen nicht auch noch deine. Im Bereich Kindererziehung hatte ich einige Erfolge und in einigen Punkten muss ich sagen, dass ich nicht ganz erfolgreich war. Ich habe inzwischen einige Dinge gelernt, aber in anderen Dingen musste ich eine sehr harte Schule durchmachen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von einem Mann, der 7 Theorien über Kindererziehung hatte, aber keine Kinder. Nach einigen Jahren hatte er 7 Kinder, aber keine Theorien mehr. Nun, aber jetzt ganz im Ernst. Ich glaube, dass die Ehe in gewisser Hinsicht die wichtigste persönliche Beziehung ist, die viele von uns, wenngleich nicht alle, haben werden. In der Bibel dient die Ehe als Sinnbild für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, seiner Braut, was ihr eine ganz besondere Heiligkeit und Bedeutung verleiht. In unserer heutigen Gesellschaft sagt man, dass mehr als die Hälfte aller Ehen geschieden werden. Das ist eigentlich unglaublich. Das hat sich sehr rasch entwickelt, denn wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, glaube ich, dass ich schon 25 Jahre alt war, als ich zum ersten Mal jemandem begegnete, der geschieden war. Damals sprach man über einen Geschiedenen, wie man über ein Gespenst sprechen würde. Das war etwas, das man im ganzen Leben nur ein- oder zweimal gesehen hat. Und ich will damit Geschiedene nicht kritisieren. Ich möchte damit nur sagen, dass all unsere Maßstäbe in Bezug auf Ehe absolut in den Keller gesunken sind. Ich muss noch etwas sagen, nämlich, dass diese Statistiken innerhalb des Leibes Christi fast im selben Umfang gültig sind wie außerhalb des Leibes Christi. Das ist ein Beleg dafür, inwieweit die Gemeinde bereits von der Welt infiltriert wurde. Ich sage das nicht, um irgendjemand zu verurteilen. Ich habe kein Interesse daran, Menschen zu verurteilen. Ich bin daran interessiert, Probleme zu diagnostizieren und Lösungen zu finden. Aber ich glaube, soweit es uns Christen betrifft, und achten wir in diesem Zusammenhang jetzt nicht auf die Welt, was Christen betrifft, gibt es einen zentralen Grund, warum Ehen scheitern. Nämlich die Menschen erkennen nicht, dass die Ehe eine Bündnisbeziehung ist. Und wenn sie es erkennen, dann verstehen sie nicht, was eine Bündnisbeziehung bedeutet. Weil wir uns gerade mit dem Thema Bund beschäftigen, möchte ich nun also etwas auf die Ehe als Bündnisbeziehung eingehen. Zunächst möchte ich euch anhand der Bibel zeigen, dass die Schrift die Ehe tatsächlich als Bund bezeichnet. Ich möchte gerne zwei Stellen ansehen. Zunächst Sprüche 2 ab Vers 16. Das beginnt mitten im Satz. Nun, das Thema dieser Passage lautet: Wenn du auf Gottes Wort hörst und seine Gebote hältst, wirst du dir viele Probleme ersparen. Wer stimmt mir dazu? Einige von euch gehen durch eine harte Schule, um das zu lernen. Und die spezielle Art von Problemen, über die Salomo hier spricht, das sind Probleme mit Frauen. Es heißt nun in Sprüche 2,16, um dich zu befreien von der unmoralischen Frau, von der Verführerin, die mit ihren Worten schmeichelt, die den Gefährten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Diese unmoralische Frau ist also in ihrer eigenen Ehebeziehung untreu gewesen. Sie hat den Gefährten ihrer Jugend verlassen. Das Wort Gefährte bezieht sich auf eine Ehebeziehung, also auf die Person, der sie sich verpflichtet hatte. Und indem sie das tat, hat sie den Bund ihres Gottes vergessen. Ihr seht hier also, dass Salomo die Ehe als einen Bund mit Gott darstellt. Und das ist vermutlich der Kern des Problems, nämlich dass Gott aus der Ehe ausgegrenzt wird. Wer hat die Ehe überhaupt eingeführt? Gott. Adam hat sich die Ehe nicht ausgedacht. Er wusste überhaupt nicht, dass er eine Frau braucht. Er wusste nicht mal, was eine Frau war. All das hat Gott sich ausgedacht und Gott hat auch die Bedingungen dafür festgelegt. Er hat die Zielvorgaben gemacht. Was war das Ziel und der Zweck der Ehe? Einheit. Die zwei sollen eins werden. Wir bibelgläubigen Christen haben keine Alternative. Gott hat festgelegt, wie eine Ehe aussehen soll. Er hat sie zu Anfang der Menschheitsgeschichte eingeführt. Und es ist interessant, dass der Bibel nach die Menschheitsgeschichte mit einer Ehe beginnt und endet. Sie begann mit der Ehe im Garten Eden und endet mit einer Ehe oder Hochzeit im Himmel, die wir im Abendmahl feiern. Ich denke, dass viele jüngere Christen heutzutage die enorme Heiligkeit und Bedeutung der Ehe überhaupt nicht mehr erkennen. Das liegt zum Teil daran, dass sie in dieser Hinsicht zu wenig Beeindruckendes im Leben älterer verheirateter Christen gesehen haben. Ich möchte euch nicht verurteilen, aber es ist eine tragische Tatsache, dass heutzutage wohl Millionen junger Menschen aufwachsen, die nie in ihrem Leben eine glückliche Ehe gesehen haben. Aber ich sage euch eins, wenn ihr eure Augen von den Menschen abwendet und auf die Bibel seht, werdet ihr erkennen, wie eine Ehe aussehen soll. Wir halten also die Tatsache fest, dass die Ehe ein Bund ist, an dem Gott beteiligt ist. Die unmoralische Frau hat den Gefährten ihrer Jugend verlassen und den Bund ihres Gottes vergessen. Dieser Gedanke wird auch im letzten Buch des Alten Testaments, im Buch Maleachi, aufgegriffen. In Maleachi geht der Herr mit seinem Volk Israel ins Gericht. Sie hatten vermutlich 12 Jahrhunderte zuvor das Gesetz des Mose empfangen, und an diesem Punkt zieht Gott Bilanz. Wie seid ihr mit dem Gesetz umgegangen, das ich euch gegeben habe? Ich denke, es ist wichtig für uns zu erkennen, dass im Leben eines jeden von uns früher oder später der Tag kommt, an dem Bilanz gezogen wird. Und diese Bilanz fiel nicht sehr günstig aus für Israel, und Gott zeigte ihnen etliche Dinge, die sie getan hatten, mit denen er überhaupt nicht einverstanden war. In Maleachi 2,13 folgende erwähnt Gott eins dieser Dinge, mit denen er überhaupt nicht einverstanden war. Es heißt, und zweitens tut ihr dies, ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Beachtet, das waren keine Leute ohne Religion. Nein, es waren sehr religiöse Menschen. Sie verbrachten sehr viel Zeit damit, vor Gott zu weinen und ihre Opfergaben auf seinen Altar zu bringen. Aber Gott nahm sie nicht an. Er billigte das Weinen und die Opfer nicht. Warum? Nun, die Antwort finden wir in Vers 14. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin, wieder dasselbe Wort hier, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Gott sagt also zu religiösen Menschen, und er könnte dasselbe auch zum Leib Christi sagen, kommt nicht zu mir mit all euren Gebeten, wenn ihr es nicht schafft, eure Ehe erfolgreich zu führen. Ich denke, das ist eine wichtige Erkenntnis. Ich habe schon oft erlebt, dass Frauen, und es sind meist die Frauen, aber nicht, dass ich die Frauen für alles verantwortlich machen würde, dass Frauen aus ihrem täglichen Leben in die Religion flüchten. Ihre Ehe funktioniert nicht, also werden sie umso aktiver in der Gemeinde. Ich glaube nicht, dass das legitim ist. Ich glaube, du musst dich zuerst darum kümmern, dass dein Zuhause intakt ist. Doch Gott zieht hier nicht zuerst die Frauen, sondern die Männer zur Verantwortung. Er sagt, du warst treulos. Du warst ein Verräter. Man würde heutzutage sagen, du hast deine Frau betrogen. Gott sagt damit im Grunde, das grundlegende Problem besteht darin, dass du nicht erkannt hast, dass du einen Bund hattest und dass ich an diesem Bund Anteil hatte. Es gibt eine sehr interessante Passage im Buch Prediger, Kapitel 4. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang auch mein Buch Der Ehebund empfehlen. In diesem Buch gehe ich viel ausführlicher, als ich es jetzt kann, auf diese entscheidende Frage ein, was ein Bund ist und welche Bewandtnis er für die Ehe hat. Schlagen wir nun Prediger 4 auf. Wie viele von euch kennen das Buch Prediger eigentlich? Wie viele von euch wissen, wo man es findet? Wir beginnen ab Vers 9. Diese Worte zeugen von pragmatischer Weisheit. Im Wesentlichen sagt Salomo, sei kein Einzelgänger. Du brauchst jemanden an deiner Seite. Es gibt Umstände, unter denen wir keine andere Wahl haben. Paulus war allein im Gefängnis. Aber generell sollten wir als Christen nicht allein durchs Leben gehen. Wir brauchen Beziehungen, in denen wir Unterstützung erfahren. Die Ehe ist eine solche Beziehung. Auch in einer Gebetspartnerschaft oder mit Mitarbeitern kann man eine ähnliche Beziehung haben. Es gibt nicht nur eine Art von Beziehung, aber Salomo sagt, wenn du ganz ohne Beziehungen lebst, bist du in Gefahr. Nun Vers 9. Zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Das ist doch wirklich aus dem Leben gegriffen, oder nicht? Und wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Das ist wieder sehr praktisch gedacht. Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Oder wenn du alleine bist und angegriffen wirst, wirst du überwältigt. Aber wenn ihr zu zweit seid, werdet ihr einander schützen können. Alles, was wir bisher lasen, drückt aus, dass es von Vorteil ist, wenn man zu zweit ist. Doch am Ende finden wir eine etwas andere Schlussaussage. Es heißt, und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Seht ihr, hier geht es auf einmal um drei. Es liegt natürlich auf der Hand, dass man diese Art Text auf verschiedenerlei Weise interpretieren kann. Doch so wie ich es verstehe, ist der Bibel zufolge eine Ehe zwischen Gläubigen eine dreifache und nicht eine zweifache Schnur. Sie ist ein Bund zwischen Mann, Frau und Gott. Und Gott ist der dritte Faden. Auch wenn einer der ersten beiden Fäden reißt, wird der dritte Faden die ganze Schnur zusammenhalten. Vor einigen Jahren predigte ich über dieses Thema in Neuseeland. Ein Mann reagierte ganz begeistert. Er kam am Ende auf mich zu und sagte, ich bin von Beruf Seilmacher und ich möchte Ihnen sagen, dass das, was Sie gesagt haben, ganz genau stimmt. Die maximale Anzahl von Fäden in einer Schnur, die sich alle noch berühren können, sind drei. Wenn man mehr als drei nimmt, wird das Seil auch nicht mehr stärker. Ich war wirklich begeistert, weil das genau das ist, was Gott sagt. Die Ehe ist eine dreifache Schnur. Gott, Mann und Frau. Und was sie zusammenhält, ist der Bund. Gut, setzen wir das nun in die Praxis um. Ich möchte euch ein paar Vorschläge machen. Wie können ein Mann und eine Frau als Christen, die mit Jesus eine Bündnisbeziehung haben, ihre Ehe sehen? Nun, sie gehen durch ein Opfer hindurch in diese Beziehung ein. Welches Opfer? Der Tod Jesu. Jeder einzelne von ihnen geht durch dieses Opfer hindurch. Dann drehen sie sich um, sehen das Opfer an und sagen, an diesem Punkt bin ich gestorben. Jetzt lebe nicht ich für mich selbst, ich lebe für meinen Ehepartner. Das Leben, das ich hingegeben habe, nimmt jetzt in meinem Ehepartner Gestalt an. Und mein Erfolg wird der Erfolg meines Ehepartners sein. Jemand fragte einmal einen bekannten Evangelisten, ob so und so ein guter Christ sei. Der Mann antwortete, das kann ich dir nicht sagen, ich kenne seine Frau nicht. Das ist eine sehr gute Antwort. Wenn beide Ehepartner Christen sind, dann wird man den Erfolg des einen am anderen sehen. Seht ihr, das ist ein Leben, das hingegeben wurde. Und ich denke, das ist genau das, was die Bibel lehrt. Beschäftigen wir uns nun noch näher mit diesem Bild und betrachten wir, was es hier zuerst über die Ehefrau heißt. Jeder von euch weiß, wo man die Beschreibung einer idealen Ehefrau findet, nicht wahr? Sprüche 31. Und ich sage euch, sie war kein religiöses Heimchen. Sie war nicht nur zu Hause, hat ferngesehen und darauf gewartet, dass die Kinder nach Hause kommen. Ich störe mich manchmal ein wenig am Bild der Frau, wie es einige Prediger vermitteln. Es ist wirklich etwas Eigenartiges an Männern, die Prediger sind, denn sie kennen alle Schriftstellen darüber, wie die Frauen sein sollen. Gut, gehen wir nun zu Sprüche 31 ab Vers 10. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Das Hebräische ist hier sehr schwer zu übersetzen. Das hebräische Wort enthält viel mehr als nur die Bedeutung tüchtig. Es bedeutet eine fähige, erfolgreiche Frau. Hebräisch Eshet Chayil. Kennt ihr den Begriff Sol Bon Femme? Das ist ein Fischgericht aus Scholle und das Wort Bon Femme ist französisch und heißt gute Frau. Und wenn ihr Sol Bon Femme bestellt, bekommt ihr auf Hebräisch Sol Eshet Chayil. Davon leitet sich dieses Wort ab. Es ist also die erfolgreiche Frau gemeint. Wie viele von euch möchten erfolgreich sein? Niemand von euch möchte versagen. Gut, es werden viele verschiedene Dinge über sie gesagt, aber ich möchte euch darauf hinweisen, dass der Anfang, der Mittelteil und das Ende des Bildes auf ihren Ehemann eingeht. Und das wollen wir uns kurz ansehen. Vers 11 und 12. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes, und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Dem Mann geht es gut, weil seine Frau zuverlässig ist. Wisst ihr, es ist eine wesentliche Grundbedingung für die meisten Männer, wenn sie Erfolg haben wollen, dass sie das Vertrauen ihrer Frau haben und sich der Unterstützung ihrer Frau gewiss sind. Kaum ein Mann ist stark genug, um gegen die unterminierenden Umtriebe einer Frau standzuhalten, die ihm nicht vertraut, die ihm nicht beisteht, die ihm gegenüber nicht loyal ist. Meine erste Frau war Dänin. Einige von euch erinnern sich noch an sie. Sie war in ihrer Zeit sehr bekannt, sie hieß Lydia. Die Dänen reden nicht um den heißen Brei herum und genauso war auch Lydia. Sie hat mir nicht immer nur die Dinge gesagt, die ich hören wollte, glaub mir. Wenn sie der Meinung war, ich läge falsch, dann hat sie daraus keinen Hehl gemacht. Und sie hatte meistens recht, was noch schlimmer war. Aber ich habe niemals an ihrer Loyalität mir gegenüber gezweifelt. Ihre Verpflichtung mir und meinem Dienst gegenüber war stets unerschütterlich. Ich sollte einmal in einer bestimmten Gemeinde in Texas predigen, wurde jedoch kurz, bevor ich zu predigen beginnen sollte, krank und ich ging hinaus auf die Toilette und was tut ein armer Pastor, wenn sein Prediger auf einmal verschwindet? Die Gemeinde fing an, Lieder zu singen, was in so einem Fall die typische Reaktion ist. Lydia stand auf und sagte, warum singt ihr Lieder, ihr solltet für ihn beten. Sie sagte den Leuten immer alles so, wie es war. Ein anderes Mal sollte ich auch in Texas predigen, das entspricht nicht meiner generellen Meinung über Texas, aber ich saß auf der Bühne und die Leute, vor allem die Frauen, hatten große Freude daran zu tratschen und zu klatschen. Lydia wurde immer unruhiger und letztendlich drehte sie sich um zu den Leuten und sagte, würdet ihr wollen, dass euer Mann sprechen muss, nachdem ihr so miteinander getratscht habt? Totenstille. Ich erzähle das nur, weil es diese eine Sache veranschaulicht, dass ich mich total darauf verlassen konnte, dass sie mir gegenüber hundertprozentig loyal war. Sie war eine Frau, die wirklich wusste, was Verpflichtung und Verbindlichkeit bedeuten. Und das gilt um nichts weniger für meine jetzige Frau. Ich kann wirklich sagen, sie erweist mir Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Für einen Mann ist es eine unglaublich große Sicherheit, das zu wissen. Lesen wir nun diese Worte. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Ich bevorzuge die ältere Version. Sie wird ihm Gutes und nichts Böses tun alle Tage ihres Lebens. Dann noch Vers 23, Mitte, ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten des Landes. Es ist bezeichnend, dass seine Position als Ältester auf der Unterstützung beruht, die er zu Hause von seiner Frau bekommt. Die Tore sind ein Ehrenrang und ein Ort der Leiterschaft. Dort ist er bekannt als ihr Mann. Ihre Unterstützung hat ihm diesen Rang in der Gesellschaft zuteil werden lassen. Und am Ende dieser Passage in Vers 28, 29 heißt es, es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich, Ihr Mann tritt auf und lobt sie. Ihr Ehemänner, ich will euch eins sagen, das Beste, was ihr tun könnt, ist eure Frau zu loben. Es zahlt sich aus. Schließlich ist das vielleicht die einzige Bezahlung, die sie überhaupt bekommt, also seid nicht knausrig. Und weiter heißt es hier, viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Ich würde das zu meiner ersten wie auch zu meiner jetzigen Frau sagen, viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. In meinen Augen bist du Nummer eins. Glaubt ihr nicht, dass jede Frau sich freuen würde, so etwas zu hören? Das ist also das Bild der erfolgreichen Frau. Woran sieht man ihren Erfolg? An ihrem Ehemann. Weil sie ihr Leben im Bund hingegeben hat und ihr Leben in ihrem Partner Gestalt gewinnt. Gehen wir nun weiter zum Neuen Testament und befassen wir uns mit dem Ehemann. 1. Korinther 11, 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Das ist ein sehr wichtiger Vers. Ich möchte euch zunächst vor Augen führen, dass der neutestamentliche Maßstab für eine Ehe niemals auf kulturellen Gegebenheiten beruht. Die Menschen denken oft, die Kultur ändert sich, also ändert sich auch unser Maßstab. Aber der neutestamentliche Maßstab für eine Ehe basiert nur auf zwei Dingen. Auf dem Ziel, das Gott mit seiner Schöpfung verfolgte, und auf der Lehre Jesu. Beide Dinge haben sich nie verändert. Paulus sagt, in jeder Familie gibt es eine Hierarchie vom Himmel herab zur Erde, eine Hierarchie absteigender Autorität. Gott ist das Haupt Christi. Christus ist das Haupt des Mannes. Der Mann ist das Haupt der Frau. Ihr seht, dass die Autoritätsstruktur innerhalb einer Familie bei Gott Vater beginnt. Christus repräsentiert den Vater vor dem Mann. Aber der Mann repräsentiert Christus vor seiner Frau. Versteht ihr das? Wenn ihr wissen wollt, woran man einen guten Mann erkennt, dann lautet die Antwort, er sollte Christus vor seiner Frau und vor seiner Familie repräsentieren. Dann noch Vers 7 desselben Kapitels. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Das entspricht nur in anderen Worten dem, was in Sprüche 31 über die Frau gesagt wird. Wer oder was ist die Herrlichkeit des Mannes? Seine Frau. Wenn ihr wissen wollt, ob ich ein erfolgreicher Mann bin, wen seht ihr dann an? Meine Frau. Sie ist meine Herrlichkeit. Wenn sie strahlt, wenn sie glücklich ist, wenn sie sich sicher fühlt, wenn sie erfüllt ist, dann bin ich erfolgreich gewesen, weil ich nämlich mein Leben hingegeben habe und es nun in ihr Gestalt gewinnt. Das widerspricht von Grund auf dem, wie sich die meisten Menschen heute dem Thema Ehe nähern. Wir leben in einer Nimm-Generation. Was springt dabei für mich heraus? Was werde ich dabei bekommen? Und wer mit dieser Einstellung in eine Ehe geht, steuert auf eine Katastrophe zu, weil es so nicht funktioniert. Doch der Weg Gottes funktioniert. Der Weg Gottes lautet nicht, was wird für mich dabei herausspringen, sondern was kann ich darin einbringen? Was kann ich dazu beitragen? Was kann ich sagen oder tun, das meinen Ehepartner segnen und aufbauen wird? Für den natürlich denkenden Menschen hört sich das töricht an. Im Denken unserer heutigen Gesellschaft ist das ein Zeichen von Schwachheit, aber ich sage es euch, die Schwachheit Gottes ist weitaus stärker als die Stärke der Menschen. Und so eine Beziehung wird eine dreifache Schnur sein, die nicht reißen kann. Ich erläutere das, weil ich euch damit zunächst vor Augen führen möchte, dass dies ein sehr wichtiges Thema ist. Darüber sind wir uns alle einig. Und zweitens, weil ich anhand der Ehe verdeutlichen möchte, was ein Bund ist. Ein Bund sind zwei Menschen, die eine Ehe geschlossen haben. Zwei Menschen, die durch ein Opfer hindurchgehen. Und wenn sie Christen sind, ist das Opfer der Tod Jesu am Kreuz. Und durch das Opfer hindurch gehen sie eine völlig neue Beziehung ein, die auf anderem Weg unmöglich zu erreichen ist. Es gibt keinen anderen Weg in diese Beziehung hinein, die wir Christentum nennen, als durch das Kreuz. Indem du durch das Kreuz hindurchgehst, gibst du dein Leben hin. Wir sprachen darüber in einer früheren Lehreinheit. Was ist erforderlich, um ein Jünger Jesu zu werden? Sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, sein Leben hingeben. Gleichgültig, wie man die Bibel liest, es läuft immer auf diesen Punkt hinaus. Ob wir nun an die Ehe denken oder ob wir an die Gemeinde denken, das Prinzip ist dasselbe. Diese Beziehung ist ohne Opfer ungültig. Das Opfer wurde uns durch den Tod Jesu zur Verfügung gestellt. Der Weg in diese Beziehung hinein, die wir uns wünschen, führt durch das Opfer hindurch. Doch wenn wir durch das Opfer hindurchgehen, kostet es uns unser Leben. Nicht wörtlich, obwohl es für viele Menschen in der heutigen Welt auch wörtlich gemeint sein kann. Ein Moslem zum Beispiel, der in einem muslimischen Land Jesus in sein Leben aufnimmt, kann dies durchaus wörtlich mit seinem Leben bezahlen. Dieser Austausch sieht im Kern so aus: Ich habe meinen eigenen, ich-bezogenen Lebensstil verlassen und ich lege mein Leben jetzt zu Füßen des Herrn und zu Füßen seines Volkes nieder. Erinnert ihr euch an die zweite Frau Davids, an Abigail? Er heiratete sie, während er noch als Flüchtling in den Bergen Judäas lebte. Er sandte Botschafter zu ihr mit der Frage: Möchtest du mich heiraten? Ihr erster Mann Nabal war gestorben. Nabal heißt Narr und er war ein Narr, aber darauf wollen wir nicht näher eingehen. Sie ließ David folgende Nachricht überbringen, die mich immer sehr ergreift. Sie sagte: Möge deine Magd eine Dienerin sein, um die Füße der Diener meines Herrn zu waschen. Für mich zeugt das von einem Leben, das hingegeben wird. Lass mich ein Diener sein, um die Füße der Diener meines Herrn zu waschen. Wie viele von euch würden das sagen? Bitte hebt nicht die Hand. Seht ihr, wir sprechen hier von einer Art Leben, von der diese Welt keine Ahnung hat. Es ist ein Bündnisleben. Ich kenne viele wunderbare Leute im Leib Christi, die genau so leben. Und einen großen Prozentsatz findet man auch hier in dieser Gruppierung, die ich, wie gesagt, nicht namentlich nennen möchte. Das hat mich auch zu ihr hingezogen. Ich sage nicht, dass alle so sind. Einige von ihnen sind erst auf dem Weg. Einige von ihnen haben noch ein paar Probleme damit, sich diesen Lebensstil anzueignen. Denn immer wieder mal regt sich der sogenannte alte Mensch und sagt: Ich will, dass alles nach meinem Kopf geht. Niemand schenkt mir Aufmerksamkeit. Sie wissen ja gar nicht, wie schwer ich arbeite. Nun, es gibt jemanden, der weiß, wie schwer du arbeitest, und das ist der Herr. Und er sagt: Für alles Gute, was ein Mensch tut, wird er seinen Lohn vom Herrn empfangen. Also kümmere dich nicht zu sehr um die Meinung von Menschen. Konzentriere dich lieber auf das, was der Herr denkt. Dies gilt für die persönliche Beziehung innerhalb einer Ehe, aber es gilt auch für den Leib Christi. Mir gefiel das Zitat des Bruders, der sagte: Glauben buchstabiert man R-I-S-I-K-O. Das ist mir hängen geblieben. Denn glaub mir, es ist ein großes Risiko, so zu leben. Die Leute könnten dich missverstehen. Die Leute könnten dir zu wenig Wertschätzung entgegenbringen. Sie könnten dich sogar als Fußabstreifer benutzen. Bist du bereit, ein Fußabstreifer zu sein? Du wirst nicht immer dort am Boden bleiben. Aber viele von uns haben viel Stolz, den sie noch loswerden müssen, stimmt's? Ich weiß, dass auch ich noch nicht meinen ganzen Stolz losgeworden bin, aber ich arbeite daran. Und wenn ich daran denke, wie ich war, als ich in die britische Armee kam, und wie ich war, als ich 5,5 Jahre später wieder entlassen wurde, sehe ich, dass Gott doch sehr effektiv war. Hat es mir in der Armee immer gefallen? Nein. Wäre ich gerne gegangen? Jederzeit. Ich habe dem Herrn oft gesagt, du hast mich gerufen, dir zu dienen. Ich weiß, dass ich dazu berufen bin, dir zu dienen. Warum lässt du mich aber in dieser... Ich weiß nicht, welches Wort ich benutzen soll, also verwende ich lieber gar keins. Auf jeden Fall wusste der Herr, was er tat. Lydia sagte zu mir, als wir heirateten, wenn du direkt von Cambridge gekommen wärst, hätte ich dich nie geheiratet. Sind wir bereit? Sind wir willens? Sind wir vorbereitet? Darauf vorbereitet, den Weg des Kreuzes zu gehen? Als Einzelne? Als Mitglieder einer Gemeinde? Als Ehemänner und Ehefrauen? Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Wisst ihr, ich habe schon mit vielen Christen gesprochen und sie gefragt, wie viele von euch möchten Versager sein? Und es hat nie jemand die Hand gehoben. Gott schuf uns mit dem Verlangen, erfolgreich zu sein. Und das ist ein legitimes Verlangen. Doch viele Wege, die wir einschlagen, um erfolgreich zu sein, sind eben nicht legitim. Solange wir immer nur sagen, ich will meinen eigenen Weg gehen, ich will das tun, was ich will, schaut mich an, ich bin wichtig, niemand scheint mir die Aufmerksamkeit zu geben, die ich verdiene, immer nur das zu sagen, ist kein legitimer Weg zum Erfolg. Denn solange du so denkst, bist du noch nicht durch diese einzige mögliche Tür gegangen, nämlich das Kreuz. Ich weiß nicht, ob euch das schon einmal aufgefallen ist, aber Jesus sagte zwei Dinge. Ich denke, wir sollten das kurz aufschlagen. In Johannes 10 sprach er in Gleichnissen über den Hirten und den Schafstall. In Vers 9 sagt er, ich bin die Tür. Also die Tür hinein in diesen Schafstall. Und er sagt, es gäbe keinen anderen Weg hinein, keinen anderen legitimen Weg hinein. Ihr könnt über den Zaun klettern. Aber jeder, der über den Zaun klettert, ist ein Dieb und ein Räuber. Er versucht, Dinge zu bekommen, die ihm nicht zustehen und zu denen er nicht berechtigt ist. Aber in Vers 14 heißt es, ich bin der gute Hirte. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es sein kann, dass beide Aussagen gleichzeitig stimmen? Wie kann Jesus einerseits die Tür, andererseits der Hirte sein? Ich sage euch, wie ich dieses Problem löse. Ich glaube, der gekreuzigte Jesus ist die Tür und es gibt keine andere Tür. Der auferstandene Jesus ist der Hirte. Doch wenn du den auferstandenen Jesus als deinen Hirten möchtest, musst du durch die Tür gehen und das ist der gekreuzigte Jesus. Es gibt keinen anderen Weg hinein. Viele Menschen versuchen, wie Jesus sagt, über den Zaun zu steigen und andere Wege zu finden, aber sie sind Diebe und Räuber. Sie stehlen, sie betrügen. Sie nehmen Segnungen und Dinge in Anspruch, auf die sie kein Recht haben. Der einzige Weg hinein führt durch die Tür, und die Tür ist der für unsere Sünden gekreuzigte Jesus. Der einzige Zugang führt durch eine Willensentscheidung unsererseits, durch seinen Tod hindurch. Das ist mein Verständnis der Bibel. Man kann sie nur so verstehen, wie sie gemeint ist. Gleichgültig. Wie man diese Worte hin und her dreht, sie sagen immer das, was damit gemeint ist. Vor vielen Jahren, und einige von euch waren damals noch gar nicht geboren, in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg war es Deutschland, als Folge des Ersten Weltkriegs, vertraglich untersagt gewesen, erneut aufzurüsten. Doch als Hitler an die Macht kam, ging ein geheimes Aufrüstungsprogramm los. Das sah so aus, dass man Fabriken baute, die Kinderwägen herstellten, doch in Wahrheit produzierte man darin Maschinengewehre. Man weiß nun nicht, woher diese Geschichte stammt, aber ein Mann arbeitete in dieser Kinderwagenfabrik, in Anführungszeichen. Seine Frau wurde schwanger und deshalb brauchte er einen Kinderwagen. Er überredete seine Freunde, die in verschiedenen Abteilungen dieser Fabrik arbeiteten, jeweils einen bestimmten Teil zu stehlen, weil er sich sagte, ich werde mir dann zu Hause die Einzelteile zusammenbauen. Seine Freunde halfen ihm. Eines Tages trafen sie ihn aber auf der Straße und er schien fassungslos zu sein und sie fragten ihn, was ist denn los mit dir? Und er sagte, nun habe ich die ganzen Teile bereits zweimal zusammengebaut, aber es kommt immer nur ein Maschinengewehr dabei heraus. Wisst ihr, für mich ist die Bibel ganz genau so. Es kommt immer genau das heraus, was herauskommen soll. Man kann ihr keine andere Bedeutung abbringen. Und als Jesus die Bedingungen des Bundes festlegte und den Bund selbst einsetzte, war die Angelegenheit erledigt. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist alles geregelt, sowohl für die Ehe als auch für den Leib Christi. Bei einem Bund geht man also durch ein Opfer hindurch, in eine Beziehung ein, in der man sein Leben für die Menschen hingegeben hat, mit denen man in einem Bund steht. Entweder Gott, und wenn es sich auf die Ehe bezieht, dein Ehepartner, und wenn es sich auf den Leib Christi bezieht, deine Glaubensgeschwister. Nun, ich könnte noch mehr dazu sagen, aber ich glaube, ich habe alles gesagt, was notwendig ist. Ich möchte euch Ehepaare, die ihr hier seid und nebeneinander sitzt, und ihr solltet nebeneinander sitzen, ich möchte euch nicht in eine peinliche Situation bringen, aber nehmt einmal kurz die Hand eures Ehepartners. Ich möchte euch nicht in eine peinliche Situation bringen, aber denkt einmal kurz über die Tragweite eurer Beziehung nach. Und dann sagt, wenn ihr dazu bereit seid und es tun möchtet, sagt ganz leise zueinander, du bist mein von Gott gegebener Partner. Durch den Tod Jesu bin ich in eine Beziehung eingetreten, in der ich mein Leben für dich hingebe. Und ab heute bist du mein Erfolg. Amen. Wollen wir noch für die beten, die das gesagt haben? Ruth, kommst du bitte nach vorne und hilfst mir? Zusammen beten wir besser. Vater, wir danken dir für jedes Ehepaar hier im Raum. Danke für jene, die dir ihr Leben gegeben haben und dir wirklich dienen wollen. Und Herr, ich bete, dass ab dem heutigen Tag jeder, der diese einfachen Worte der Hingabe und der Verpflichtung ausgesprochen hat, ein neues Maß an Segen und Glück und Frieden und Erfüllung in seiner Ehe erleben möge. Und ich bete für den ganzen Leib Christi, für alle hier von uns, die Christen sind, dass wir uns wirklich die Tatsache zu Herzen nehmen, dass wir, wenn wir einen Bund mit dir geschlossen haben, Vater, unser Leben für dich hingegeben haben und unser Leben füreinander hingegeben haben. Und unseren Erfolg sieht man nun an unseren Brüdern und Schwestern. Herr, wir erbitten all diese Dinge nach deiner Gnade und im Namen Jesu. Amen.